Heute bricht zwischen Hanna, Markus und Thorsten der Generationenkonflikt offen aus.
Übungen an der HSG. Da bringe ich Fritz Kohler als Beispiel mit. Denkt, da tue ich den Studis richtig was Gutes, ne? Dass die das als Case Study haben. Was hauen die mir um die Ohren? Das ist so eine linke Millennial-Marke. Wer will das denn? Also mein Herz war wirklich gebrochen. Der eine hat gesagt, das trinkt mein Onkel immer. Und ich glaube, Fritz Kohler ist wirklich ein bisschen bei den Millennials hängen geblieben. Also mir ist es echt klar geworden und so umso, also es schmerzt sehr, aber so ist es. Das trinkt mein Onkel, also.
Tja, siehst du mal, wie das ist, wenn man in der falschen Generation ist.
Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu dürfen. Es geht um eine fiktionale Webserie der Deutschen Bahn. In diesen Filmen stellt sich die Zugchefin Tina mit ihrem Team den Widrigkeiten des Alltags in einem ICE. Die Züge sind unpünktlich, die Züge sind überfüllt, das WLAN funktioniert nicht, etc. Ihr Team besteht aus 3 Mitgliedern, Kati und Lukas, beides Zugbegleiter bzw. Zugbegleiterin. Das dritte Mitglied ist der Bordbistro Stuart Zeder. Das Ganze ist humorvoll angelegt. Tina wird von der deutschen Comedy-Legende Anke Engelke gespielt. Angeblich ist die Idee für diese Webserie sogar auf Anke Engelke zurückzuführen. Sie soll im Rahmen eines Praktikums bei der Deutschen Bahn, und offensichtlich macht sie sowas häufiger, irgendwelche Praktika in irgendwelchen Branchen, um das normale Leben kennenzulernen. Jedenfalls hat sie den Alltag der Mitarbeitenden der Deutschen Bahn erlebt. Im Rahmen dieses Praktikums hat sie Tickets kontrolliert, hat im Bordbistro gearbeitet etc. Jedenfalls kam ihr dann die Idee für diese Webserie. Das Ganze gibt es seit dem 8.10. auf dem YouTube-Channel der Deutschen Bahn zu bestaunen. Und bei der Deutschen Bahn ist man offensichtlich begeistert. Dr. Michael Pettersen, seines Zeichens Vorstand Personenverkehr der Deutschen Bahn, sagt, dies sei eine Liebeserklärung an die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn. Die Bild-Zeitung ist nicht ganz so begeistert. Die Bild-Zeitung schreibt, die Deutsche Bahn wirbt jetzt mit überfüllten Zügen, Unpünktlichkeit und nicht funktionierendem WLAN. Meine Frage an euch, kann so eine Webserie funktionieren, die sich mit den, ich glaube, das kann man so feststellen, ja nicht wegzudiskutierenden Mängeln im Service der Deutschen Bahn auseinandersetzt? Kann man dies humorvoll behandeln oder provoziert man da nicht Kundinnen und Kundinnen, die Tag für Tag sich mit der Unpünktlichkeit der Züge auseinandersetzen müssen? Wie seht ihr das?
Also ich als Vielfahrerin, die ständig diesen Widrigkeiten ausgesetzt ist, muss sagen, mich provoziert das überhaupt nicht. Für mich ist das absolut gute Unterhaltung, sehr, sehr realitätsgetreu. Man findet sich selber immer wieder in diesen Situationen wieder, die dort in dieser Webserie erzählt werden. Ich finde, es ist wunderbar umgesetzt und eben humorvoll umgesetzt. Und ich finde, es löst ein ganz, ganz zentrales Problem. Und gerade wenn man ja Vielfahrerin ist, dann weiß man, wie sich die Mitarbeitenden eben schon immer mit den Reisenden zunehmend solidarisieren. Also man kennt diese klassischen Durchsagen eben, wie sich die Mitarbeitenden auf die Seite der Kunden stellen, auch über den Arbeitgeber herziehen. Und Ähnliches haben wir ja auch gesehen. Ich meine, im letzten Jahr sind Leaks aus Chatprotokollen veröffentlicht worden, haben gezeigt, wie schlecht die Stimmung intern ist. Also da ist ja schon ordentlich was los bei der Deutschen Bahn. Und dort arbeiten ja auch eine ganze Menge Menschen. Und ich glaube, diese Menschen jetzt mal für sich zu gewinnen und ganz, ganz gezielt anzusprechen mit dieser Serie, finde ich absolut gelungen und wunderbar und schön anzusehen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem eben löst, die Menschen zu gewinnen, die für die Bahn einstehen müssen, die diesen Ablauf da tagtäglich aufrechterhalten müssen, die vielleicht auch nochmal aus einem sehr, sehr schlechten Kundenerlebnis ein mittelgutes Kundenerlebnis machen können, indem sie positiv gegenüber den Kundinnen und Kunden auftreten. Und vor allem, und das kommt ja noch hinzu, vielfach entstehen ja so Verspätungen gar nicht mehr dadurch, dass Schienen, Gleise etc. nicht funktionieren, sondern auch, dass Personal krank ist, ausfällt. Und da anzusetzen und so eine Solidarisierung oder eine Loyalität und den Mitarbeitenden aufzubauen, finde ich den absolut richtigen Schachzug.
Ich habe da fast nichts hinzuzufügen, weil mich die Serie, als ich sie gesehen habe, LOL gehen ließ, weil die Spots super gemacht sind. Ich fahre zwar vielleicht nicht so viel Deutsche Bahn wie du, Hanna, aber ich fand diese Idee, we gotcha, also so nach dem Motto, wir wissen schon, worum es geht. Und es sind halt nicht diejenigen, die meistens verantwortlich sind direkt für diese Unpünktlichkeiten, aber sie müssen sie halt ausbaden. Und daher bin ich absolut bei dir, indem man sagen kann, das ist halt schon ein Zugang, der mit Humor gestartet ist. Ich möchte aber noch so ein bisschen in den Hintergrund blicken. Wo kommt das her? Wer hatte die Idee? Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass der Mattel Becker, der ehemalige CMO von der BVG, gerade zur Deutschen Bahn gewechselt ist und auch den Auftrag hat, die Marke und die Kommunikation neu aufzustellen. Der Mattel Becker war damals derjenige, der sich um die BVG gekümmert hat und versucht hat, die BVG sympathischer zu machen und das gar nicht mal so schlecht gelungen ist damals. Und ich denke, dass der da einige Ideen mitgebracht hat, die man einfach auch an so einem, ich nenne es jetzt mal, Tiefpunkt, an dem die Deutsche Bahn in der Wahrnehmung der Kunden ist, man so einen ersten Schritt mal machen muss und so einen Flock einschlagen muss, dass man sich bewegt. Dass das polarisiert, Thorsten, wie du es von der Bild-Zeitung berichtet hast, ich halte das gar nicht mal für schlecht, weil so kommst du wieder in eine Diskussion rein und du kannst es auch nochmal anders betrachten. Wie gesagt, ist ein erster Schritt, ist noch lange nicht das Endergebnis, aber für das, was die Deutsche Bahn da vor sich hat in den nächsten Jahren, vielleicht ein erster Zugang, um eben Dinge aufzuarbeiten und sich ein bisschen wieder in die Relevanz reinzuspielen mit einer Eigenironie. Hilft vielleicht mehr, als sich jetzt wieder selbstpeitschend dahin zu stellen und zu sagen, wir sind so schlecht, wir sind so schlecht, wir sind so schlecht.
Das ist ein schmaler Grat zwischen Selbstironie und Selbstgeißelung. Es geht ja schon um die Interpretation. Ich finde es schon ziemlich riskant. Die Filme sind hervorragend gemacht. Also Anke Engelke und ihr Team, inklusive des Regisseurs Arne Feldhusen, der auch Stromberg gemacht hat, die wissen genau, was sie tun. Also die Filme funktionieren, man guckt die gerne. Was ja eigentlich noch viel schlimmer ist, weil sie bringen die Pointe rüber. Sie zeigen die Wirklichkeit, wie sie in den Zügen ist. Ich verstehe die Argumentationslinie von euch beiden, dass ihr sagt, aus Sicht der Mitarbeitenden sind das klasse Filme, weil sie fühlen sich verstanden, sie fühlen sich gewürdigt. Ich will hier mal Anke Engelke zitieren, die ja aus erster Hand erlebt hat, was die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn tagtäglich erleben müssen in der Konfrontation mit den Kundinnen und Kundinnen. Sie sagt im Spiegel-Interview, ich kann die Bahn nicht retten. Ich kann nur eine Serie machen, die die 200.000 Menschen, die dort arbeiten, wertschätzt. Und ich glaube, das funktioniert schon. Aber wenn du Kunden und Kunden bei der Deutschen Bahn bist, fühlst du dich auf den Arm genommen.
Ich finde, sie haben es halt eben smart gemacht, weil sie genau diese Menschen darstellen, die ja auch teilweise höchst ätzend sind. Und ich kenne selber diese Situation, wenn ich in der Bahn sitze, mich nervt es ehrlich gesagt nicht mehr, dass die Bahn zu spät ist, sondern mich nervt diese kollektive Beschäftigung der Deutschen, sich über die Bahn aufzuregen. Und das ist wirklich ätzend, wenn du in den Zügen sitzt. Und das ist wirklich diese Haltung, die da den Mitarbeitenden gegenübergebracht wird. Und ich glaube, man muss da jetzt mit einer gewissen Lässigkeit rangehen und man kann das Problem von heute auf morgen nicht ändern. Und ich finde diesen Zugang damit, ein bisschen Humor ranzugehen und diese Situation, jeder wird sich da wieder drin erkennen und ein bisschen diese Menschlichkeit hervorzubringen, eben wir können das Problem jetzt nicht lösen, wir können aber eben humoristischen Zugang dazu finden und wir können versuchen, die Mitarbeitenden auf unsere Seite zu holen, ist meiner Meinung nach der richtige Weg, den es eben einzuschlagen gilt. Also beschönigen bringt hier nichts und ich glaube, da jetzt so eine Beziehung auch aufzubauen zwischen Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden ist der absolut richtige Weg.
Das ist Teil, glaube ich, eines größeren Veränderungsprozesses, dem sich die Bahn da aussetzt und die müssen ja irgendwie die Veränderung auch mit begleiten. Und ich glaube, communicate the cake and sell the slices ist so das, was hier so ein bisschen hilft. Da ist sicherlich noch mehr zu tun und die sind sich bewusst, an welchen Stellen sie da wahrscheinlich auch arbeiten müssen, mehr als wir uns das vorstellen können. Ich glaube auch, man muss was ausprobieren. Man ist so weit dran, dass es einfach fast jeder Schritt, den die tun, kommunikativ und vor allen Dingen mit einer ironischen Komponente immer noch besser kommt, als wenn man jetzt wieder versucht, hochrational zu erklären, wo die Verspätungen auf der Westschiene herkommen. Dass das nicht unbedingt bei jedem der Fahrgäste auf Gegenliebe stößt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist ein erster Ansatz, es ist ein erstes Experiment, sage ich mal, was wirklich nach vorne gehen soll. Und ich denke, wenn man zu Anfang nicht versucht, was anderes zu machen, dann kommt es hinterher sowieso nicht mehr an. Dann bist du zu rund gelutscht. Und daher denke ich, ist das ein richtig guter erster Weg. Wichtigste beim Transformationsprozess ist, nimm die Mitarbeiter mit. Wenn die sich nicht mitgenommen fühlen, dann hast du sowieso ein Problem. Und insofern, glaube ich, hilft das schon in die richtige Richtung.
Und man muss ja noch dazu sagen, die Kommunikation von der Bahn wird ja verlässlich kritisiert. Egal, was die gemacht haben in der Vergangenheit, es wurde kritisiert. Und hier haben wir zum ersten Mal, dass alle Medien darüber berichten und die Resonanz überwiegend positiv ist. Und das sowohl auf Social Media als auch in den Medien. Die Bild sei jetzt ausgenommen. Und das ist, finde ich, schon mal eine positive Entwicklung in dieser insgesamt sehr verlässlich kritisierten Kommunikation.
Ich bin in keiner Weise Bahnromantiker. Wenn ich in einen Zug steige, dann erwarte ich erstens, dass der pünktlich kommt und dass der auch pünktlich ankommt. Dass ich eine Klimaanlage vorbefinde, die funktioniert, dafür zahle ich ja mein Geld. Man muss schlichtweg sagen, und das erleben halt viele Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn mehr oder weniger täglich, das passiert halt häufig alles nicht. Und dann finde ich es schon ziemlich gewagt, so eine Kampagne zu machen.
Du musst halt deinen Sparpreis buchen, erste Klasse, zu Randzeiten fahren, dann ganz entspannt bleiben, viel Puffer einplanen, nicht auf Termine planen. Dann freust du dich über den Gutschein, den du kriegst, weil du ja verlässlich was wieder zurückkriegst. Die Zugbindung wird aufgehoben, kannst häufig dann den besseren Zug nehmen. Idealerweise hat man die Chance, noch 1-2 Stunden länger zu arbeiten im Zug. Das ist so meine Strategie.
Damit bist du ein ganz klassischer Systemsbeater. Du hast verstanden, wie das System zu schlagen ist. Ich glaube, Thorsten, du hast schon damit recht, wenn du den Erwartungshorizont der Schweizer Bahnen nur 5 Kilometer nördlich über die deutsche Grenze trägst, wirst du enttäuscht. Das ist keine Frage und ist auch nicht das Richtige und das weiß die Deutsche Bahn auch. Bloß sie werden es kurzfristig, mittelfristig nicht in den Griff bekommen. Also musst du dir überlegen, wie du damit stärker umgehst, als wie die letzten 5 Jahre zu sagen, wir wissen, dass wir schlecht sind, wir wissen, dass wir schlecht sind. Ja, wir sind schlecht, wir sind super schlecht, wir wissen, dass wir schlecht sind.
Und jetzt machen wir mal halt ein paar Scherze darüber.
Genau. Mhm.
Das löst das Problem.
Nee, das löst nicht das Problem, aber es macht Spaß und es gibt einen neuen Zugang zu den Mitarbeitern. Ich komme heute mit einem ganz anderen Thema um die Ecke und zwar mit etwas, was sich langsam aber sicher in den Unternehmen zu einer echten Herausforderung entwickelt. Google rollt Google AI in Europa aus. Was ist Google AI? Google AI ist eine konversationelle Schnittstelle, in der ich quasi im Chat meine Suche verfeinern kann und mich auf Basis der KI-Ergebnisse von Google durch ein Thema leiten kann, so ähnlich wie es bei ChatGPT schon stattfindet, aber jetzt auf einer Google-Seite, die ich mir selbst einrichten kann. Und von da aus mich dann, wenn ich dann noch will, in weitere Ergebnisse klicken kann. Der Hintergrund des Ganzen ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Die Zahlen sickern so langsam aus allen Ecken und Enden durch. Es gibt eine neue Studie von OMD, die heißt New Searches Now. Die führen die Studie quasi jährlich durch und fragen sich, was verändert sich im gesamten Suchthema. OMD ist einer der größten Mediakonzerne der Welt und hat diese Studie in New York veröffentlicht und beschreibt dort eigentlich einen radikalen Wandel dessen, wie wir Menschen uns in der Suche online bewegen. Vielleicht noch zum Hintergrund. Allein in Deutschland verbringen Menschen 25 Minuten täglich mit Suche und davon 2/3 auf mobilen Geräten. Und es zeigt sich, dass die klassischen Suchrouten, die wir noch kennen, also von Google auf eine nächste Seite zu springen und eine Konversion einzugehen, immer weiter abbauen und vor allen Dingen bei jüngeren Nutzern inzwischen zu 48% Google nur noch als erster Anlaufpunkt für Suchanfragen gesehen wird. Die anderen Bereiche sind dann KI-Plattformen oder eben Social Media, aber eben vor allen Dingen zeichnet sich die Nutzerschaft dadurch aus, dass sie anfängt, sich im ChatGPT oder bei Perplexity zu informieren und im Dialog mit den Apps dann auch weiterzugehen und damit die Suche maßgeblich verändert. Das Ganze läuft unter einem größeren Stichwort. Einige nennen es inzwischen den Übergang von Search Engine Optimization, von SEO zu Generative Engine Optimization, was also bedeutet, man versucht zu optimieren für die Chats, wie für Perplexity oder ChatGPT und Claude etc., um sich damit dann dort in den Ergebnissen auch wiederzufinden. Was sich schon jetzt zeigt, ist, dass die Nutzer, also Unternehmen, auf andere Dinge achten müssen als nur auf den PageRank beziehungsweise auf die Zitation und die Reichweite, die sie erreicht haben. Was in den Vordergrund rückt, das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, dass vor allen Dingen die Qualität der Quellen und der Kontext der Frage, die gestellt wurde, viel wichtiger wird und damit das ganze Thema Suche in ein Feld abdriftet, was maßgeblich anders gestaltet ist, als es bisher war. Aber mal an euch gefragt, wo sucht ihr heute?
Ja, eindeutig. ChatGPT oder das, was Google künstliche Intelligenz jetzt schon zur Verfügung stellt. Hier rollt ein Tsunami an, weil es intuitiv einleuchtend ist. Als Kunde, Kundin hast du ein Problem und du kannst das jetzt formulieren, mehr oder weniger geschickt natürlich, Jedenfalls kriegst du eine Antwort. Im Moment habe ich so den Eindruck, aus Sicht der Unternehmen kann man noch Quick Wins einfahren, weil die Generative Engine Optimization ist noch nicht so verbreitet und so ausgereift.
Also ich finde erstmal schön, dass wir dieses Thema haben, wenn ihr euch jetzt zurückerinnert. Wir hatten das Ranking, die drei Themen des Jahres 2025, da war Search dabei. Und ich finde, es zeigt eben schon jetzt, wie dieses Thema sich nochmal verändert hat, jetzt in den vergangenen 10 Monaten eigentlich, nicht nur in dem ganzen AI-Search-Bereich, sondern eben auch Social Search, Vertical Search. Es ist insgesamt komplexer geworden, so wie du es auch beschrieben hast. Und ich denke, auch die Aufgaben, die Unternehmen eben bewältigen müssen, sind komplexer geworden. Und ich glaube nicht, dass es reicht, die Seite so zu optimieren oder die eigenen Inhalte so bereitzustellen, dass sie eben von den AI-Plattformen gut ausgelesen werden oder gut gerankt werden dann die Ergebnisse, sondern auf einmal sind ja wieder so ganz andere Themen relevant. Habe ich einen Wikipedia-Eintrag? Wird über mein Unternehmen auf Reddit gut diskutiert? Gibt es Kundenbewertungen? Setzen sich YouTuber hin und bewerten die Produkte in langen 20- bis 30-minütigen Videos? Gibt es digitale PR-Beiträge? Also es ist auf einmal eine viel, viel größere Disziplin geworden als das, was es halt eben früher im SEO war, wo es darum ging, primär die Seiten so zu optimieren, dass sie auf Keywords gut performen und dann die Inhalte eine gute User-Experience bieten, dass dann diese Beiträge gut gerankt sind. Und jetzt zählt dieser Aspekt immer noch. Also SEO hat auch einen Einfluss auf die AI-Plattform, aber es zählen halt so viele andere Aspekte noch mit rein. Und das bringt schon eine absolut neue Komplexität mit sich, die auch nochmal von Plattform zu Plattform variiert. Dem muss man sich bewusst sein und sich dem stellen. Aber es wird dadurch auch spannender. Und ich glaube, die Qualität wird für die Kundinnen und Kunden höher, eben weil wirklich die besten Ergebnisse gerankt werden und nicht mehr nur, ob eine Seite auf irgendwelche Keywords optimiert wird.
Ja, ich meine, spannender ist ja schön gesagt. Also für die Unternehmen ist es, glaube ich, eine riesen Herausforderung, sich wirklich da auch umzustellen. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache einwerfen, weil ich habe zwar heftig genickt bei dem, was du alles gesagt hast, Hanna, aber man darf auch eins nicht vergessen, die großen Verträge, die gerade zwischen den einzelnen Content-Produzenten, also seien es Verlage etc. mit den großen, mit KI-Unternehmen laufen, sind genau der Hintergrund für das, weil die qualitativ hochwertigen Nachrichten bzw. Bewertungen zugänglich sein müssen, damit dann auch wirklich die Unternehmen oben landen bzw. auch der richtige Content zugänglich ist. Und ich denke, das ist wirklich eine Verschiebung, die wirklich von Reach in Richtung Relevance geht. Und zwar nicht Relevanz, wie lange bleibt man und wie toll findet man was, sondern wirklich Relevanz zeigt im Kontext des Kunden. Spannend ist, große Worte gelassen, ausgesprochen. Das wird einige extrem durcheinander bringen, glaube ich, weil du eben nicht mehr mit den herkömmlichen Methoden des Google-Algorithmus denkst, sondern du hast eine Maschine, die denkt. Und die denkt über Probabilitäten nach und das ist was anderes als ein Algorithmus, der nur eine Frequenz ausliest oder bestimmte Engagements hochklickt oder dergleichen. Und das ist schon eine maßgebliche Veränderung, wenn schon OMD hingehen und sagt, Search is not anymore linear, sondern, wie ich es nennen würde, ein Hummelflug. Dann sind wir schon an der Stelle angekommen, wo einige ganz heftig schlucken müssen, um da nach vorne mit dabei zu sein. Und zwar nicht auf der Seite der Plattform, sondern auf der Seite der Anbieter vor allen Dingen. Und die werden echt kräftig rappeln müssen.
Was du sagst, Hummelflug, aktuelle Situation ist ja erstmal, dass sich diese Art der Suche in diesen Hummelflug sozusagen einordnet. Es ist ja nicht so, dass SEO oder klassisches Search in irgendeiner Form geht. Es wird halt weniger. Die Frage ist jetzt, da stehen wir natürlich schon noch am Anfang, wie gehen Kundinnen und Kunden damit um? Machen die das immer? In welcher Phase der Customer Journey spielt es eine Rolle? Gibt es bestimmte Zielgruppen, die sind da affiner als andere?
Ich würde da gerne noch nachtreten oder mithaken. Also wenn du dir so Daten anguckst und du hast gerade von der Journey gesprochen oder den verschiedenen Suchschritten oder den verschiedenen Prozessschritten, dann ist da kein Wert dabei, der über 40% für generative KI spricht. Das heißt also, es ist noch lange nicht so massiv verteilt. Es hat eine große Challenge und damit haben wir angefangen. Google muss sich maßgeblich überlegen, wie es eine Wettbewerbsposition ausbauen oder halten will oder neu formulieren will in einem ganz anderen Umfeld. Das ist das eine. Ich glaube aber, dass das auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist von dem, was wir da reden, was diese Maschinen tun. Also wer von euch Komet schon genutzt hat von Perplexity, wir haben das neulich mal durchgespielt für den Kauf der Rezeptzutaten für einen veganen Chocolate Brownie. Und das läuft hinter der Wand eines Loyalty-Programms bis zum Zahlen flott durch. Und wenn wir jetzt noch wissen, dass Booking etc. gerade im letzten Schritt bei ChatGPT integriert werden, sind wir an einer völlig neuen Ausgangssituation, wo, glaube ich, diese Geo-Frage gerade eine ganz entscheidende ist. Aber man darf nicht vergessen, dass das Thema so ein Tempo hat, dass da noch ganz andere Dinge kommen werden, die dem Kunden vor allen Dingen auch nochmal den Einkauf und die Search erleichtern. Vielleicht sucht er in 3 Monaten schon gar nicht mehr oder in einem halben Jahr bei bestimmten Zielgruppen. Aber vielleicht lässt er sich einfach den Einkaufszettel vollschreiben.
Oder zumindest, dass der Kauf über die AI-Plattform abgeschlossen wird und gar nicht mehr auf irgendeine Seite geklickt wird. Dann würde ich jetzt gerne mit euch zum Abschluss über ein bayerisches Kultgetränk diskutieren. Es geht um Paulaner Spezi. Paulaner profitiert seit einigen Jahren in Deutschland vom Boom des eigenen Cola-Orangen-Limo-Mix-Spezi oder auch Paulaner Spezi genannt. Und das ist eigentlich schon eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn wir mal schauen, woher Paulaner kommt. Paulaner wurde ja im 17. Jahrhundert von Mönchen gegründet und wurde primär mit Weißbier bekannt. Der Spezi-Absatz hat sich nun bei Paulaner in den letzten 9 Jahren verzehnfacht, also von 20 Millionen Litern auf im letzten Jahr 212 Millionen Liter. Und damit hat Paulaner Spezi Mezzomix in Deutschland abgelöst, also das Produkt von Coca-Cola. Und vermutlich überholt der Absatz in diesem Jahr noch den Bierabsatz der Hauptmarke Paulaner. Jetzt kann man eben sagen, aufgrund dieser Entwicklung, das Unternehmen entwickelt sich von einer Brauerei hin zur Limonadenmarke, die eben auch Bier verkauft, wenn man es überspitzt formuliert. Das Ende des Spezi-Wachstums ist jetzt noch nicht in Sicht. Kürzlich wurden erst die Produktionskapazitäten ausgeweitet und es steht auch eine Expansion an ins europäische Ausland. Also in den ersten Auslandsmärkten soll Paulaner Spezi ab nächstem Jahr verfügbar sein. Dazu gehören Spanien, Italien, Frankreich, Polen und auch die Schweiz. Voraussetzung für diese Internationalisierung war eine Einigung mit der Konkurrenz. Also die Namensrechte für die Bezeichnung Spezi liegen eigentlich seit den 50er Jahren beim Augsburger Brauhaus Riegele. Und in den 70er Jahren wurde dann eine Ausnahmeregelung getroffen. Paulaner durfte den Titel, den Namen Spezi nutzen. 10.000 D-Mark wurden dafür gezahlt, aber das galt eben nur für den deutschen Markt. Nun hat man sich geeinigt, dass auch diese Expansion möglich ist. Über die konkreten Zahlen wird nicht gesprochen. Was meint ihr jetzt? Wie ordnet ihr insgesamt dieses Produkt Paulaner Spezi ein? Und was meint ihr, gelingt auch der Erfolg im europäischen Ausland?
Spezi bisher ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Bin sehr gespannt, wie das außerhalb von Deutschland läuft. Ansonsten ist das für mich ein Musterbeispiel für gelungenen Markenaufbau. Im Kern haben wir ja hier ein relativ simples Produkt. Man mischt Fanta mit Cola, zumindest wenn man es Mezzomix nennt, und fügt dem noch einige Ingredienzien hinzu. Das macht Paulaner und man hat offenbar ein Produkt, was als Produkt für viele Kunden und Kundinnen überzeugender ist als Konkurrenzprodukte. Das ist sicherlich schon der Kern des Erfolges. Auf der anderen Seite ist es gelungen, eine Marke aufzubauen, die auch mit interessanten Werten aufzuladen. Bayerisch, das steckt ja im Paulaner drin. Dann steckt da auch viel Nostalgie drin, Sommerfeeling und sicherlich auch so ein Schuss, ich bin dagegen, Rebellion. Für mich ist das wirklich ein Beispiel für gelungenen Markenaufbau. Vorteil ist, dass man als Brauerei über ein etabliertes Distributionssystem verfügt. Und für das Unternehmen ist es natürlich fantastisch, dass man dieses zweite gewaltige Standbein hat aufbauen können, weil ja der Biermarkt bekanntermaßen am Schrumpfen ist.
Ich kann eigentlich wieder nur beipflichten. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich noch hervorheben will. Die Paulaner Brauereigruppe oder die Paulaner Brauereien gehören ja zur Schürrgruber-Gruppe. Und die sind ja nun nicht nur unterwegs im Bereich der Getränke, sondern da sind auch noch ein paar Hotels dahinter. Auch noch Gastrobetriebe, vor allen Dingen in Bayern. Wenn man so die einschlägigen Getränkepostillen online sich anguckt, dann sagen die eigentlich, und Thorsten, du hast da schon gesagt, die haben halt eine fette Distribution in Bayern. Ich hätte beinahe gesagt, im Vereinigten Königreich Bayern, also in Bayern. Und sind dort einfach auch eine Macht, sowohl On-Trade als auch Off-Trade. Aber auch diese Quellen sagen, du, die haben noch so viel Musik nach oben, wenn die in die Regale reingehen und eben nicht im Bierregal dann mit Jever im Norden konkurrieren, sondern wenn Spezi konkurriert mit einem anderen Schwippschwapp, was keiner trinken will, und da eine Marke hintersteht, die für das steht, was du schon als Markenführung geschildert hast. Und deswegen ist das, glaube ich, eine extreme Wachstumsstrategie, die denen sicherlich helfen kann. Was ich noch verstärken möchte und das einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, laut dem Medienblatt Getränkemagazin wächst der Markt für diese Mixgetränke nur um 2,6%. Und die lieben Paulaners sind da richtig mit zweistelligen Wachstumsraten unterwegs. Also das ist wirklich ein Effekt, der auf die Marke zurückzuführen ist und der einfach überproportional davon profitiert, dass da frühzeitig was aufgebaut wurde. Ich halte es für einen Präzedenzfall dessen, was wir immer so schön Firmenkonjunktur nennen.
Ja, Sie haben die Marke gut aufgebaut, Sie haben sie aber auch besonders gut geschützt. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Rechtsstreitereien schauen, da war ja eben zum einen diese mit Riegele, aber eben auch auf einer anderen Seite, also in dem Rechtsstreit mit Riegele hat versucht, Riegele eben mehr für sich rauszuholen. Und jetzt, wenn wir auf die Homburger Brauerei schauen oder Behrensen, da hat ja Paulaner eben die Marke oder dieses Produkt schon extrem verteidigt mit dem Design, mit den Markenfarben, mit der Aufmachung und das ja auch immer erfolgreich. Und ich denke, da steckt schon auch viel dahinter, dass sie eben früh oder rechtzeitig erkannt haben, wie wichtig es ist, dieses Produkt zu schützen. Ich muss sagen, eigentlich sind wir ja so bayerische Getränke schon höchst suspekt als Norddeutsche und trotzdem muss ich sagen, es schmeckt schon wahnsinnig gut und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, also neben dieser Markenarbeit, die geleistet wurde, dass das Produkt an sich überzeugt. Trotzdem finde ich, geht viel damit einher, dass man eben so ein bisschen diesen Retro-Look, ihr habt das angesprochen, dieses Bayerische hat, dieses ein bisschen Besondere, dieses ein bisschen das Biergartengefühl, ein bisschen Nostalgie schwingt damit und ich finde das schon auch herausfordernd, jetzt in weitere Länder zu übertragen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das eben flächendeckend auch in Italien funktioniert, ob das in Frankreich funktioniert. Ich bin mir selbst bei der Schweiz nicht sicher, weil eben doch diese Märkte so spezifische Getränke haben und so spezifische Vorlieben, gerade wenn man auf dieses Regionale schaut, dass ich das schon eine echte Herausforderung finde, wenn man mit diesem Underdog-Image, mit so ein bisschen diesem wir sind anders, wir sind lokal, eben das jetzt auf andere Länder überträgt.
Kannst ja nach Österreich gucken, da gibt es einen Almdudler.
Ja.
Rivella hat es auch in Deutschland probiert.
Als ich eben da so drüber nachgedacht habe, ist mir auch ein Gegenbeispiel eingefallen. Gösser Naturradler. Das ist ja auch so ein sehr österreichisches, sehr lokal verankertes Produkt. Und die sind 2007 eben auch international gegangen, sind in 35 Ländern, haben auch so eine Besonderheit durch dieses Naturtrübe. Eben, es ist ein spezielles Produkt und denen ist das eben gelungen. Also ich glaube, es geht wie in beide Richtungen. Nur das, was bei Paulaner Spezi schon so ein Aspekt ist, ist dieses sehr eben Biergartengefühl zum einen und zum anderen dieses, wie sie jetzt gewachsen sind durch die Communities, so ein bisschen das Subkulturelle, so ein bisschen diese Anti-Haltung. Und das ist natürlich immer schwierig, umso mehr man das in die Breite trägt, dass das verloren geht. Das sehe ich so ein bisschen als Gefahr.
Ich meine, es ist eine Erziehungsaufgabe. Du musst halt Franzosen und Spanier und Italiener erstmal mit dem Gedanken vertraut machen, Cola und Fanta zu mischen. Ich glaube, die sind da noch nicht so dran gewöhnt. Und warum nicht? Man muss ja objektiv sagen, es schmeckt. Wir haben das halt, Markus und ich, schon in den 90er Jahren gelernt. Hanna, du wahrscheinlich ein bisschen später. Kann man gut trinken.
Ich hätte noch eine andere Frage, Hanna. Mit was mixt man denn Fritz-Cola?
Ja, die haben ja ein eigenes Mischmasch. Aber jetzt eine ganz, also ich war, mein Herz war quasi gebrochen. Übung an der HSG. So, da bringe ich dann Fritz Cola als Beispiel mit. Denkt, da tue ich den Studis richtig was Gutes, ne? Dass die das als Case Study haben. Was hauen die mir um die Ohren? Das ist so eine linke Millennial-Marke. Wer will das denn? Also mein Herz war wirklich gebrochen. Der eine hat gesagt, das trinkt mein Onkel immer. Das ist, glaube ich, schon so ein Ding, dass die halt, mit dem bin ich aufgewachsen, die waren cool und das ist jetzt der Stretch, die müssen wieder die Jungen ranziehen. Und wenn du dir jetzt mal schaust, was ist hier in der Schweiz beliebt, ist es Eltoni. Also die Eltoni rauf und runter. Dann Red Bull kriegt's immer wieder hin, die Jungen zu begeistern. Und ich glaube, Fritz Cola ist wirklich ein bisschen bei den Millennials hängen geblieben. Also mir ist es echt klar geworden und so umso, also es schmerzt sehr, aber so ist es. Das trinkt mein Onkel, also.
Tja, siehst du mal, wie das ist, wenn man in der falschen Generation ist.
Das war's für heute. Die Deutsche Bahn setzt in einer für YouTube konzipierten Kurzfilmserie, in der der harte Alltag des Zugpersonals geschildert wird, auf das komödiantische Talent der wunderbaren Anke Engelke. ist dies ein werblicher Befreiungsschlag, der sympathisch vor allem die Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern ausdrückt, oder macht man, wie die Bild-Zeitung schreibt, Werbung mit Unpünktlichkeit und überfüllten Zügen? Google AI Mode, ChatGPT und Co. substituieren mehr und mehr die klassische Google, Bing und Co. Suche. Wann wird GEO, SEO ablösen? Welche Auswirkungen haben die AI-Tools auf die einzelnen Phasen der Customer Journey? Paulana Spezi wächst und wächst im deutschen Markt. Demnächst wird die bayerische Traditionsbrauerei mehr Softdrinks als Bier verkaufen. Wie ist dieser Erfolg zu erklären? Wird die geplante Expansion ins europäische Ausland erfolgreich sein? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Gala.